Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieses Podcasts. Neben mir in diesem Raum, neben mir eigentlich gar nicht, vor mir, schräg neben mir, so ungefähr. Tobias Große, Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Beides ausgewiesene, langjährige HFC-Experten. Sie gucken sehr bescheiden dabei. Wir sind am Montag, heute ist der 18.8. Ich habe vorher mal auf den Kalender geguckt. Das ist großartig. Wie vorbereitet ich bin.
Es wird langsam.
Ja, und gestern war ein riesiges Spiel, das einer der Saisonhöhepunkte schon so früh in der Saison. DFB-Pokal gegen Augsburg, und nach den Pokalergebnissen des Wochenendes konnte man so ein bisschen vielleicht hoffen, dass doch noch einige Pokalsensationen gelingen. Dem HFC ist es leider nicht gelungen. Und ich möchte mal in den Raum werfen als These, es war ein geklauter Sieg. Was sagt ihr dazu?
Steil,
und vor allen Dingen,
steil,
warum habe ich diese These?
Steile These. Warum du diese These hast, wegen des 1:0.
Absolut, genau.
Wegen des Treffers zum 1:0 für Augsburg. Ja. War ein bisschen umstritten. Man weiß nicht so richtig, ob der Ball im Aus war, ob es vielleicht vorher auch abseits pfeifen könnte. Ohne weitere Technik wirst du das nicht auflösen können. Also ob der Ball im Aus war, das sieht man einfach nicht. Auch nicht in Zeitlupenbildern von den Fernsehanstalten, weil es einfach viel zu weit weg ist. Ob man da vorher abseits pfeifen könnte, das ist dann so eine Frage von passiv und aktiv. Da sind wir, glaube ich, alle.
Ja, das finde ich schwierig.
Keine richtigen Regelhüter, die das dann so qua Niederschrift.
Ja, aber ich bin definitiv der Meinung, dass der am Aus war.
Das ist okay.
Ich bin da auf einer Ebene mit der Trainerbank des HFC. Die haben das, glaube ich, auch genauso gesehen.
Ja, Robert Schröder hat Geld bekommen, er hat nur sein Schiff fallen lassen, hat er gesagt.
Ach so,
das war. Nein, er meinte, da darf man durchaus mal ein paar Emotionen zulassen. Im Endeffekt werden wir es nicht auflösen können, ob er draußen war oder ob er drin war.
Ja,
im Endeffekt war es Tor und Tor.
Also. Das mit dem geklauten Sieg ist natürlich jetzt auch ein bisschen steil gewesen. Man kann es wirklich einfach nicht auflösen. Ich glaube, es gibt doch keine Perspektive, die man jetzt noch liefern könnte, die es irgendwie sieht. Es gibt keine Torlinientechnik in der ersten Runde des DFB-Pokals.
Die würde dir bei Aus auch nichts bringen, weil es ja eine Torlinientechnik ist.
So geht ihr nicht über die Torlinie hinaus, so ein bisschen noch?
Nee, leider nicht.
Okay. So weit dann würde das ja auch nichts bringen. Ach, alles furchtbar. Okay, aber am Ende ging es 0:2 gegen den HFC aus. Augsburg hat gewonnen, standesgemäß als Bundesligist. Aber trotzdem, wie ist so eure Einschätzung, war eigentlich trotzdem irgendwie was, ein Spiel, was Mut machen kann?
Absolut. Also ich sag mal so, die ersten 2-3 Minuten, da kam man so ein bisschen Angst, weil da lag der Ball eigentlich gefühlt schon zweimal im HFC-Tor und dachte man, oh, okay, das geht jetzt vielleicht doch alles ein bisschen zu schnell. Aber dann war man eigentlich sehr gut drin im Spiel, hat sich da schnell gefunden und auch vor allem nicht gemauert. Also man ist eigentlich seiner Linie treu geblieben aus der Liga. Nicht jetzt zu sagen, wir sind jetzt auf einmal eine Mauermannschaft, nur weil der Gegner irgendwie Augsburg heißt, sondern wir wollen schon auch Fußball spielen und offensiv spielen. Und das hat man dann auch durchgezogen. Also ich denke, jeder wird ja irgendwie eine Zusammenfassung gesehen haben, der jetzt unseren Podcast hört. Man hat ja die große Chance durch Malek Fakhro. Ja, in so einem Spiel musst du dann mal rein. Dann kannst du vielleicht wirklich dran glauben. Ja, dann bist du vielleicht auch ein bisschen näher dran, so wie letztes Jahr St. Pauli, wo du ja die Führung hattest zweimal. Dann wackelt der Gegner vielleicht auch ein bisschen mehr. Hat dann halt nicht sollen sein. Aber ich würde sagen, zum Gegentor, dann hatte man ja nochmal zwei gute Chancen und danach ist dann so ein bisschen das Momentum weggegangen. Dann hat Augsburg gemerkt, okay, wir haben jetzt die Führung, wir versuchen jetzt mal, machen jetzt mal ein bisschen weniger, stellen uns hinten rein, machen jetzt eher mal den langen Ball und versuchen nicht mehr Kurzpass zu spielen, und dann haben sie es schon relativ abgezockt gemacht. Also da hat man dann wirklich gesehen, okay, das ist schon Qualität. Vorher, als das Spiel offen war, als es 0:0 stand, als beide Mannschaften nach vorne wollten, da fand ich, war es wirklich erstaunlich ausgeglichen. Da konnte man auch ihnen wirklich wehtun, den Augsburgern, gerade den griechischen Linksverteidiger. Giannoulis hieß der, glaube ich, von Augsburg. Den hat auch Dame lang schon ein paar Mal richtig geärgert. Also da waren schon Momente drin, und ich glaube, man geht da jetzt nicht, also ich glaube, es ist kein Zuschauer gestern unzufrieden nach Hause gegangen, so was das Spiel an sich angeht. Das Ergebnis natürlich schon, aber das hat jetzt eigentlich eher bestärkt nach dem Start auch in der Liga, den perfekten mit 3 Siegen, dass da sehr viel Qualität in der Mannschaft da ist und dass da auch ein Trainerteam da ist, das offensichtlich weiß, was es tut.
Vielleicht können wir mal so einen kleinen Blick auch hinter die Kulissen. Wo seid ihr bei so einem Spiel? Ihr seid im Stadion wahrscheinlich und verfolgt das dann dort ihr beide oder ist einer irgendwie auch in der Redaktion und schreibt dann irgendwas zusammen oder so?
Nee, das geht ja dank mobilem Arbeiten auch im Stadion.
Okay. Gestern waren wir mal in voller Stärke, haben wir uns mal gegönnt für das Spiel.
Also Chris auch.
Unser Kollege Chris Kitsche war auch noch da, hat quasi die Augsburg den Augsburg-Blick sich gegönnt, war da dann am Ende und hat sich deren Stimmen angehört und mit Sandro Wagner auch nochmal eine kleine extra Medienrunde abseits der PK abgedeckt. Und ja, Tobias und ich haben uns sozusagen um den HFC gekümmert. Wenn man es genau wissen will, ich habe dann den aktuellen Spielbericht geschrieben, der dann für die Printzeitung ja noch relativ schnell fertig werden muss. Und Tobias hatte dann schon mal so ein bisschen den geweiteten Blick während des Spiels, weil wenn man immer mal so den Kopf unten hat, um so einen aktuellen Bericht zu schreiben, dann verpasst man auch mal das ein oder andere. Ja, und so war das jetzt, das Zusammenspiel dann gestern.
Genau, muss man ja dazu sagen, dass es, wenn das Spiel 18 Uhr anfängt, dann ist es immer so ungefähr, naja, wenn es gut läuft, 19:45 zu Ende. Wenn, also nein, eigentlich nicht, dann eigentlich, du, dann muss eigentlich nichts passieren. Also, genau, also eigentlich erst 20 Uhr ausgehen. Genau, mit einer Nachspielzeit, die es so gibt, ist es dann eher 20 Uhr zu Ende und die Zeitung, von wann habt ihr da Andruck, Schluss?
Unser erster Andruck ist 20:30.
Ja, also den haben wir gestern geschafft. Eigentlich im Prinzip keine Zeit und dann darf es halt doch keine Verlängerung geben und Elfmeterschießen und so weiter sowieso nicht. Genau, insofern da mal so ein kleiner Einblick, und du hast ja schon Sandro Wagner erwähnt, der ist natürlich, da war natürlich der Fokus drauf, der neue Trainer bei Augsburg, vorher Co-Trainer der Nationalmannschaft, ja auch TV-Experte, also einfach ein sehr bekanntes Gesicht im deutschen Fußball. Und da hat der Chris auch einen O-Ton mitgebracht, wie er sich über Halle äußert. Oder vielleicht erstmal so allgemein, wie ist er so aufgetreten? Was hast du so für einen Eindruck?
Ja, ist schon ein Typ, der was ausstrahlt. Also das merkt man, da merkt man halt auch, dass der ein Medienprofi ist, ne? Dass der schon viel Erfahrung hat, vor der Kamera zu stehen. Der weiß da, wie der sich geben kann. Der ist total locker, nahbar. Was so ein bisschen auffällig war, wie wir uns alle so ein bisschen gewundert haben. Ne? Von Robert Schröder kennt man ja alles in HFC-Kluft, von Kappe bis irgendwie wahrscheinlich auch noch Unterhose. Er lief da so im Marco Polo, im blauen, weiß nicht, Trend-Sommershirt da irgendwie auf. Sah so ein bisschen mehr so nach Strandurlaub aus, aber ja, war dann sehr engagiert an der Seitenlinie, also ging rauf und runter, da waren sie sich wirklich beide sehr ähnlich, also Robert Schröder ja auch bekannt, da sehr aktiv mitzucoachen, und war dann auch in der PK danach total locker, nahbar, hat dann auch nochmal auf Nachfrage, er kennt ja die Aufstiegsrelegation, wir später nochmal streifen, das Thema hat er sich auch nochmal klar bekannt, dass er das für ja Quatsch hält, also fand ich sehr, sehr angenehmes Auftreten, hat sich auch sehr wertschätzend gegenüber Halle geäußert, gegenüber der Stimmung im Stadion.
Genau, das können wir uns ja, das können wir uns aber anhören, seine wertschätzende Äußerung. Ja. Wie gesagt, der Chris hat einen O-Ton mitgebracht, da muss man jetzt mal ein bisschen genauer hinhören, der ist ein ist bisschen halt
live verrauscht. Aus der Mixzone,
das ja, ist genau. Jetzt quasi mal wirklich. Jetzt tauchen wir in die Mixzone des Stadions ab.
Klar, habe ich schon gesagt, drückt die Daumen. Kenne die anderen jetzt nicht ganz so gut in der Regionalliga Nordost, aber wenn ich die Jungs sehe, also würde mich wundern, wenn die nicht aufsteigen.
Also ich glaube, das, was er am Ende gesagt hat, das hat man auf jeden Fall gehört.
Aufstieg ganz klar, hat er am Anfang gesagt.
Genau, Aufstieg ganz klar. Und er kennt die anderen Teams jetzt nicht ganz so gut, aber er würde sich wundern, wenn der HFC nicht aufsteigt. Das ist doch.
Ich glaube, damit können wir die Saison eigentlich abschließen, oder? Wenn Sandro das sagt.
Absolut.
Ich hätte jetzt keine Einwände mehr.
Nee, auf jeden Fall. Ist ja auch ein sehr reflektierter Typ, der sich sehr viel mit der Regionalliga qua ehemaligem Amt als Unterhaching-Trainer beschäftigt hat und sich jetzt auch sehr viel mit dem HFC beschäftigt hat. Ich hatte mir die PK vor dem Spiel angeguckt. Da hat er sich schon sehr, sehr wertschätzend gegenüber dem HFC geäußert, dass das für ihn eigentlich eine Drittligamannschaft mit Drittligaspielern ist. Das hat er jetzt auch nochmal, jetzt nicht in diesem Ton, aber diese wertschätzenden Worte nochmal wiederholt, auch wertschätzend, sehr wertschätzend gegenüber Robert Schröder, Trainer vom HFC. Und ja, Sandro Wagner, früher als Profi hing ihm ja immer so ein bisschen ja so der Stempel des Großkotzes an, muss man glaube ich mal sagen. Mittlerweile als mehrfacher Familienvater und jetzt mit den Trainererfahrungen ist er wie sehr, sehr reflektiert, tritt sehr besonnen auf in allem, was er so macht. War angenehm, war sehr angenehm, muss man sagen.
Ja, so wirkt er mittlerweile auch. Und auffällig war wirklich sein T-Shirt. Ich habe mir drei Zusammenfassungen angeguckt. Das war immer wieder irgendwie so ein Bild. Du hast gedacht, hey, was hat er denn da an?
Also ich sag mal, die Marke nennen wir jetzt nicht, aber sie hat viel kostenlose Werbung bekommen.
Die hast du schon genannt.
Habe ich?
Ja. Hast du gesagt, ja.
Also kannst du es
auch. Wir sagen es jetzt nicht nochmal. Es gibt doch andere Marken.
Also falls die Marke uns auch noch sponsern will, ich sag's auch gerne nochmal. Das ist kein Problem.
Dann kostet es aber.
Wir sind auch billiger als Sandro.
Ja, davon gehe ich aus. Okay. Also Sandro Wagner, für ihn, glaube ich, gab es auch noch einiges mitzunehmen bei dem Spiel. Also seine Mannschaft hat er, wie gesagt, der HFC konnte da gut mithalten, dieser eigentliche. Wie viel sind es? Drei-Klassen-Unterschied war über weite Strecken nicht zu sehen. Für den HFC bedeutet das jetzt, man kann mit richtig breiter Brust weiter in die Regionalliga gehen oder wie muss man das jetzt angehen?
Naja, klar, du kannst auf jeden Fall mit breiter Brust in die Regionalliga gehen. Letztes Jahr gab es ja auch ein Pokalspiel gegen Bundesligisten, gegen St. Pauli. Damals Aufsteiger, das ist noch ein Tick knapper ausgegangen mit 2-3 nach Verlängerung. Das war auch spielerisch eine sehr gute Leistung, so wie jetzt auch gegen Augsburg. Sowas schafft aber natürlich auch Fallhöhe. Du hast jetzt sehr überzeugt gegen eine Mannschaft, die drei Ligen drüber spielt. Und letztes Jahr kamen dann eher so ein paar wackelige Auftritte, würde ich mal sagen. Also gab es zwar noch dann so einen knappen 1-0-Sieg gegen Altlinike, wo man sagen konnte, auch innerhalb von einer englischen Woche, wo man sagen konnte, naja, die Regeneration war jetzt kurz und Hauptsache gewonnen, aber das Spielerische, was man dann gegen St. Pauli zeigen konnte, das blieb dann so ein bisschen auf der Strecke. Die Fallhöhe besteht jetzt natürlich auch, Robert Schröder hat ja auch gesagt, das muss jetzt die Messlatte sein, dieser Auftritt. Vor allem auch Erfurt, ist glaube ich ganz gut, dass da jetzt so ein Spiel wie Erfurt kommt und kein Spiel wie die letztes Jahr Altlinike unter der Woche vor vielleicht nur 4.000, 5.000 Zuschauern, sondern jetzt am Samstag in Erfurt, Topspiel, beide mit 3 Siegen gestartet. Erfurt wahrscheinlich der größte Konkurrent im Kampf um Platz 1, wahrscheinlich 10.000, 12.000 Zuschauer da im Steigerwaldstadion. Große Kulisse, großes Spiel, von daher kannst du dieses Setting noch so ein bisschen mitnehmen, aber die Fallhöhe ist natürlich da und das wissen auch die Spieler des HFC und ja, da haben wir ja nochmal einen zweiten O-Ton von Fatlum Elesi, vom Spielmacher, der genau um sowas weiß.
Genau, den spiele ich selber mal ein.
Weil da musst du klar im Kopf bleiben, klar in der Bühne bleiben und das ist wichtig, weil wir wissen, wo wir herkommen und wir spielen momentan in der Regionalliga und da musst du dich erstmal durchsetzen und da musst du halt auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und erstmal die Spiele da in der Liga ziehen.
Ja, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, das ist, glaube ich, genau das, was sie hinkriegen müssen. So, ich meine, das ist natürlich auch eine krasse Kulisse gewesen. Wie viel waren es? 14.000 Leute im Stadion? Ja, Wahnsinn. Also, und diese ganze, also ist ja auch nochmal ein ganz anderer mediales Interesse da rundherum. Also insofern hoffen wir, dass sie das hinkriegen. Und ich kann mich auch laut daran erinnern, dass dieses letztes Jahr dieses St. Pauli-Spiel auch so lange so eins dieser Spiele war, wo man gesagt hat, wenn sie mal so spielen, immer in jedem Spiel, musst du halt in den Alltag rüberkriegen. Aber ja, Erfurt ist natürlich wirklich vom Niveau her, darfst du da nicht ganz so krass oder dürftest du eigentlich nicht absinken. Insofern musst du da eigentlich das Niveau halten, um da zu bestehen. So, dann beim Spiel noch eine traurige Sache oder eine nicht so gute Nachricht.
Ja, das ist wirklich schon tragisch in der ganzen Entstehungsgeschichte. Elias Lorenz, quasi der Mann, der das Spiel überhaupt erst ermöglicht hat, wenn man es mal so ein bisschen überspitzt sagen will, der das Landespokalfinale entschieden hat, der auch richtig heiß war, die Woche vorher noch mit ihm gesprochen, sehr sympathisch, offen, selbstbewusster reingegangen, kam dann als Joker rein, da stand schon 0-2, aber hat trotzdem sich diesen Einsatz dann verdient und ja, ich glaube 2-3 Minuten ohne Fremdeinwirkung vom Gegner einfach unglücklich hängen geblieben, glaube ich, im Rasen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Knie verletzt und jetzt kam heute Mittag das, was man eigentlich schon sich denken konnte, befürchten musste, Kreuzbandriss. Ja, das ist natürlich wirklich richtig schlimm.
Also Kreuzbandriss ist so das Blödeste, was man als Fußballer so mit haben kann.
Also Achillessehne ist, glaube ich, nochmal eine Spur schlimmer.
Nimmt sich bei euch, glaube ich, beides nichts.
Aber damit ist er schon, also wir haben ja Jonas Niedfeld, ich weiß nicht, kam ja letztes Jahr sehr lange, wie lange, wann kommt er und wann kommt er endlich und hat es ja doch immer noch mal ein bisschen gedauert und also da kannst du schon mindestens von einem halben Jahr ausgehen, eher noch mal ein bisschen länger mit dann Reha und wieder Mannschaftstraining und so weiter. Also wenn es gut läuft, dann wirklich so im Saisonendsport, dass er wieder einsteigen kann und das ist natürlich echt bitter, weil er jetzt auch sich in der Mannschaft da so als wirklich wichtiger Wechselspieler etabliert hat, der jetzt gegen Zehlendorf sein erstes Ligator gemacht hat und da jetzt auch richtig dran war. Und ja, das kann einem nur leid tun für den Jungen. Und aber er hat auch schon eine Mail-Nachricht gleich geschickt, Comeback Stronger, wie man das dann so sagt auf Neudeutsch. Also ich komme stärker zurück.
Es dürfte ja ein paar Monate dauern, Also das ist ja.
Das ist schon. Da hängt ja dann auch, das haben wir ja in dem Podcast mit Jonas Niedfeld hören können, da hängt ja ein riesengroßer Rattenschwanz mit dran, mit Return to Competition Test und Return-to-Training-Test und was es nicht noch alles gibt, was man dann als Profi alles durchstehen muss, damit man auch wirklich wieder auf dem Platz stehen darf und die BG dann nicht irgendwann sagt, du.
Ja, vor allem für so einen jungen Spieler.
Der ist ja, also Fabian hat es ja gerade schon gesagt, hat sich gut reingefunden, hat schon in der Vorbereitung ganz gut agiert, ist dann so ein kleines Loch gefallen, hat der Robert Schröder auch gesagt, hat sich jetzt wieder rausgekämpft, war eine wichtige Option und ja, gerade in dem Spiel, was ja auch so ein bisschen, also diese 5 Minuten, die er dann spielen durfte oder hätte spielen dürfen, das kann man, glaube ich, auch so als kleine Belohnung von Robert Schröder sehen, weil ich meine, die Hoffnung, dass er jetzt da vielleicht wirklich noch was bewirkt, werden jetzt nicht allzu groß gewesen sein. Das möge man mir nachsehen, dass ich das so formuliere. Ja. So waren das nochmal ein paar Minuten Belohnung für seine Arbeit, für auch das Tor gegen Stendal damals, dass er dann nochmal DFB-Pokalluft schnuppern darf und dass es dann so endet, ist halt echt sehr, sehr tragisch.
Absolut. Dann schließen wir das Thema Pokal damit mal ab, mit dieser unschönen Nachricht. Ach so, ja, genau. Wir müssen das hier mal transparent machen. Ich habe ja einen Hinweis übersehen. Da muss man ja auch, wenn einer ausfällt, so lange ausfällt, dann muss man auch gucken, was hat das für Folgen auf den Transfermarkt.
Wir versuchen Fabian. Ja als Podcast auch ein bisschen mal in die analytische Tiefe zu gehen, auch wenn du auch
wenn's ich will schnell rüber. Wir haben schon 15 Minuten auf dem Taro. Ja, also
aber einmal kurz.
Nein, also genau, ist ja vollkommen richtig. Ich habe das ja einfach übersehen.
Es ist ja jetzt tatsächlich ganz spannend gewesen, wenn man so drauf guckt, das HFC Mittelfeldzentrum, da hast du eigentlich drei gesetzte Größen. Einen haben wir gerade gehört, Fatlum Elesi, dann Max Kulke und Niklas Stierlin. So, das ist ja wirklich top, top, top Qualität für Regionalliga. Und dahinter kam jetzt aber eigentlich schon Elias Lorenz. So. Und jetzt ist der weg und dann wird es tatsächlich da im Mittelfeldzentrum so ein bisschen dünn. Wir haben ja letzte Folge so drüber gesprochen, was sich Daniel Mayer so noch als Wunsch-Back-Transfer so überlegt hätte. Dann war ja schon das Thema Achter. Jetzt ist ihm noch einer weggeplatzt. Aber ja, die schönen 400.000, die man jetzt hätte einkassieren können, die sind jetzt nicht dazu gekommen und bis jetzt ist auch kein weiterer Spieler gegangen.
Und bei Elias Lorenz und das spart man jetzt auch nicht so richtig viel ein, ja,
oder? Der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich vielleicht sogar der Beste im ganzen Kader gewesen, weil er halt wirklich aus dem eigenen Nachwuchs kam und jetzt schon eine richtige Rotationsoption und ja, wahrscheinlich Gehalt-Wäschefrau. Das heißt,
dazu müsste
das, was man halt zum Beispiel letzte Saison bei Sven Müller oder Jonas Niedfeld halt eingespart hat, in Anführungszeichen, dadurch, dass das halt die Berufsgenossenschaft dann ab 6 Wochen Verletzungszeit übernimmt, das Gehalt. Das hat man halt bei ihm zwar auch dann, aber es ist halt nicht
viel Größenordnung. Raum.
Also war jetzt die Aussage, die wir jetzt aktuell noch von Daniel Mayer eingeholt haben, sie versuchen es erstmal intern zu lösen, wenn jetzt, sag ich mal, ein, zwei Spieler vielleicht jetzt doch noch gehen. Also Kilian Zaruba war gestern nicht im Kader. Pierre Weber war gestern nicht im Kader. Das sind jetzt so Kandidaten vielleicht nochmal für eine Leihe, hat man ja auch schon mehrfach thematisiert. Dann könnte vielleicht so hinten raus, könnte ich mir vorstellen, dass man nochmal guckt, da im Mittelfeldzentrum nochmal was zu tun. Stand jetzt, wird sich da vielleicht Pierre Weber vielleicht oder eher noch Joscha Wosch, der jetzt auf dem Flügel das Momentum aus der Vorbereitung nicht so richtig übertragen konnte, wird da jetzt vielleicht dann eher gefragt sein, sich im Zentrum dann als Option anzubieten. Ja, also ich würde mich jetzt besser fühlen, wenn da noch was passiert, ganz ehrlich gesagt, und hoffe dann vielleicht auch noch drauf, dass man da irgendwie noch die Möglichkeit findet. Aber ja, die Aussage war jetzt, man versucht es erstmal intern zu lösen.
Okay. Damit Haken dran, worüber wir eigentlich noch nicht gesprochen haben, ist ja auch das geile 5-1 gegen Zehlendorf.
Jawohl.
Wollen wir darüber noch sprechen? Ne? War ein geiles Spiel, geile Tore.
Ja, das war halt, ich sag mal, das war der ganz, ganz große Kontrast. Also, was ich dann so, also ich habe ja Zehlendorf gesehen. Also erstmal so in Zehlendorf stand ich alleine in der Mixzone und dann gestern war da Auflauf. Das ist erstmal so Alltag und Highlight, so mal so als Kontrast vielleicht.
Also auch für euch gestern ein Highlight.
Naja, ich habe jetzt auch schon ein paar Spiele mitgemacht.
Okay. Abgeklärt, abgeklärt.
Entspannteres Arbeiten ist ja tatsächlich, wenn man alleine da steht. Ja,
das stimmt.
Nee, aber da hat man schon gesehen, also gegen Zehlendorf, da war halt damelang überhaupt nicht zu halten mit seinem Tempo, mit den Bällen in die Tiefe und dann Augsburg, gut, der Grieche, der hatte so ein paar Probleme, da haben sie sich dann auch irgendwann eingestellt und dann wurde er doch ziemlich oft dann auch einfach abgelaufen. Da hat man dann schon gesehen, dass es eine andere Qualität ist, aber da hat man gesehen, Zehlendorf, das ist halt eine Qualität, über die der HFC, wenn er einigermaßen in seine Form kommt, dann tatsächlich drüber walzen kann in der Liga.
Aber es ist ja auch gut, dass der HFC gezeigt hat, dass er das auch machen kann und dass er da auch
das... Dass er Tore schießen kann, vor allem damelang. Also Hartmann jetzt ja auch gestern wieder nicht im Kader. Also da hieß es ja, muskuläre Verletzungen soll eigentlich wieder dabei sein. Scheint doch ein bisschen hartnäckiger zu sein. Und ja, wenn jemand so immer wieder raus ist und nicht so reinkommt, das scheint auch so ein bisschen schwierige Hinrunde sich langsam zu entwickeln, habe ich so das Gefühl. Da ist es ja umso besser, dass ja der so ein bisschen unverhofft damelang jetzt so die Entdeckung schlechthin ist. Also wenn man jetzt mal Schmiedemann, da wusste man ja, was man kriegt. Der war auch gestern wieder der beste Mann, wie ich fand, beim HFC. Aber damelang, das war wirklich unverhofft, brennt er da ganz schön was ab. Und das ist wirklich ein Element, das top ist. Das vielleicht so von Zehlendorf noch, dass er wirklich so, ich glaube, die Entdeckung so ist der ersten Saisonwochen auf jeden Fall.
Ja. Okay, damit jetzt wieder zu ein bisschen, zu unserem Lieblingsthema Regionalliga-Reform. Da ist heute beim DFB, was ist da eigentlich? Da wird das entschieden, ob es dazu eine Reformkommission geben soll. So könnte man sagen.
Ja, also der ganze Rattenschwanz, den lassen wir jetzt.
Den müsst ihr euch alles anhören in den vorherigen Folgen.
Jetzt, sonst brauchen wir wirklich nochmal eine halbe Stunde. Also kurz gesagt, die Ostinitiative, die im Februar angefangen hat, hat ja inzwischen viele Vereine eingesammelt und viel Überzeugungsarbeit, Lobbyarbeit kann man es vielleicht auch nennen, geleistet. Im Ergebnis, dass sich jetzt die Regional- und Landesverbände dazu haben überzeugen lassen, manche glaube ich auch nicht so wirklich willentlich, aber auf Druck eben der Vereine, dort jetzt mitzumachen bei einer Arbeitsgruppe, die jetzt heute in Frankfurt beim DFB eingesetzt wird. nicht mit dem DFB, aber begleitend vom DFB. Also Bernd Neuendorf ist ja da kommunikativ immer ganz spannend unterwegs und sagt, ja, ist nicht unsere Baustelle, das muss auf Regionalebene geklärt werden, aber wir unterstützen natürlich und sind gerne begleitend dabei. Also so die Finger nicht wirklich schmutzig machen wollen. Aber auf jeden Fall wird jetzt diese Arbeitsgruppe gebildet und das ist, sag ich mal, so ein offizielles Mandat. Also bisher war es ja so eine Initiative von den Vereinen, da muss jetzt was passieren und jetzt gibt es eben ein offizielles Organ, wo auch Verbände drin sitzen, die jetzt irgendwie sich was ausdenken sollen, dass dann auch was passiert. Ob es dann passiert und wann, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Wer bildet dann so eine?
Also jeweils, ich weiß den genauen Schlüssel nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es drei Vertreter jeweils der Regionalliga, also drei Vereinsvertreter aus den jeweiligen Regionalligen und dann halt von den Regional- und Landesverbänden und ich glaube DFL und DFB sitzen auch noch irgendwie mit jemandem drin. Es geht, glaube ich, letztendlich darum, schafft man es da, sich auf irgendeinen Vorschlag zu einigen? Sehe ich immer noch schwierig an. Aber das sollte jetzt wohl das Ziel sein. Ich denke, es läuft immer noch darauf hinaus, wenn dann halt auf eine Reduzierung der Regionalliga-Staffeln von 5 auf 4. Und so die Hoffnung von der Ost-Initiative und auch des NUFV, also des Nordostdeutschen Fußballverbandes, wäre ja, dass man auf einem außerordentlichen Bundestag dann im nächsten Jahr das beschließt, weil man ja diesen Termin, den man ja ursprünglich angepeilt hat, diesen ordentlichen Tag im November, da wird man es nicht mehr zeitlich schaffen.
Okay. Und Ziel wäre dann 26, 27 das schon irgendwie umzustellen oder da gibt es noch keine Vorstellung?
Saison drauf, aber ich sage mal, im Osten kann man damit ganz gut leben, weil die Saison läuft ja schon, da kann man es eh nicht mehr ändern. Ja. Nächste Saison hat man den direkten Aufstiegsplatz und dann, wenn es die Saison drauf dann quasi die neue Regelung gäbe, also müsste man dieses Jahr das letzte Mal in den sauren Apfel beißen und der HFC wird den Bayern Meister schon
wie Sandro Wagner gesagt hat, ist das ja auch ausgemachte Sache schon jetzt.
Ein Glas Wasser bitte, nach diesem Monolog.
Jetzt auf Tobias. Der HFC, englische Woche. Gegen wen spielen wir denn?
Erfurt haben wir schon gesagt und dann das für mich persönlich irgendwie noch ein Tick gefährlichere Spiel. Wenn wir jetzt von so einem möglichen Pokalkater sprechen wollen, ist dann am Dienstag gegen Luckenwalde.
Weil wieso ist das gefährlicher?
Weil dann da genau das eintritt, was wir jetzt vorhin schon thematisiert haben mit letztem Jahr Altklinike, weil du hast dann halt, die Kollegen in Luckenwalde mögen es mir verzeihen, hast halt Luckenwalde. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Und Dienstagabend, da werden dann vielleicht nur 4.500, 5.000 im Stadion sein. Ist dann keine große Kulisse. Ja, ist ein Heimspiel. Aber Luckenwalde ist auch eine gefährliche Mannschaft. Also die haben, die spielen echt einen guten Ball. Haben auch einen ähnlichen, zumindest was man bisher so sehen konnte in den anderen Spielen, wo es dann nicht zum Top-Favoriten ging, einen relativ ähnlichen Spielstil zum HFC. Also die wollen durchaus auch kicken. Die wollen sich nicht nur hinten reinstellen und sich auf den lieben Gott verlassen. Ja, von daher, das ist durchaus Chemnitz gefährlich und das ist halt ein Spiel.
Chemnitz geschlagen.
Ja, und ist halt ein Spiel,
Wanderburg 2 geschlagen.
Ist halt, ist halt ein Spiel, wo jeder davon ausgeht, dass der HFC gewinnt.
Ja, und dann am Ende geht es am Samstag darauf noch gegen
nach Greifswald, stimmt. Genau, das habe ich vergessen.
Ja. Sorry. Ja, also ist alles, ich hatte jetzt eigentlich Bock auf die englische Woche und jetzt auf einmal habe ich Angst.
Ja, dann lass den Fernseher aus.
Ja, das
Nein, es wird eine harte Woche, aber ich glaube, also nach der Woche weißt du, glaube ich, wirklich, wie weit ist der HFC jetzt und Robert Schröder schon.
Genau. Und da die Leute jetzt schon interessiert, wie es nach der Woche aussehen wird, hat Fabian vorgeschlagen, wir machen ein Tippspiel.
Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Dann, Fabian hat auch noch andere Sachen vorgeschlagen, aber das sagen wir jetzt mal auch noch nicht.
Dann ja, darf Fabian noch
anfangen. Ich bin eben die treibende Kraft hier. Ich bin
absolut,
quasi.
Absolut. Innovationsleader, das auf jeden Fall.
Wer ist denn der Macher?
Ja, du bist einfach der Macher.
Pascal Schmiedemann, ich mache einfach alles.
Der beste Mann hier.
Bring den Ball nach vorne.
Der beste Mann, du bist quasi unsere Benchmark.
Ich bin die Benchmark.
Nochmal auf Daniel Mayer zurückzukommen.
Da kommen wir einfach nicht ran.
Fang doch direkt mal an.
Ja. Also wir tippen das jetzt, ja? Das ist jetzt Erfurt, müssen wir sagen.
Also kurz, also wollen wir jetzt wirklich jedes einzelne Spiel
tippen? Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ich hätte jetzt nur die Punkte.
Ja.
Nur die Punkte.
Also einfach nur Punkte am Ende. Jetzt hat der HFC 9 Punkte. 9,
das wollte ich gerade sagen, um es vielleicht mal kurz für alle Zuhörenden
klarzustellen. 9 können dazukommen.
9 haben wir, 9 können dazukommen.
Das ist eigentlich eine einfache Rechnung.
Ja, aber Mensch.
9 plus 9, wenn jetzt nicht jemand sagt, da verliert mal jemand oder so. Na gut, Fabian, los.
18.
16.
Also ich bin noch bei 18. Wie soll da was schief gehen? Obwohl die Luckenwalde-Sache, das ist, ich denke, eher Greifswald könnte gefährlich werden.
Ich glaube Greifswald ist fies am Ende.
Ja, aber ich denke, Erfurt hauen die weg. Ich glaube,
Erfurt habe ich ein gutes Gefühl.
Ja, ich auch.
Na gut. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht dann doch mal, das ist sonst
man muss halt, zugleich. Man muss halt dazu sagen, da wo jetzt, wenn wir kurz noch auf Erfurt vorausblicken, da fehlen halt mit Marco Wolf, ehemals HFC. Ja. Und ich weiß leider den Vorrang nicht, Abouakchi, zwei sehr wichtige Spieler gesperrt. Das fällt dann da schon auch ein bisschen ins Kontor, weil der Kader nicht ganz so breit ist wie beim HFC. Und wie gesagt, es wird halt wieder Topspiel, große Kulisse. Und jetzt mit den Erfahrungen aus Augsburg jetzt...
Das kann der HFC.
Das kann der HFC, glaube ich, schon.
Okay.
Und Erfurt ist halt auch eine Mannschaft, die relativ aktiv sein möchte, die sich jetzt nicht hinten reinstellen wird bei einem Heimspiel, weil dann kommen die 9000 Erfurt-Fans, die dann vielleicht da sind, zusätzlich zu 1.500 bis 2.000 HFC-Fans, wenn die sich hinten reinstellen, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann das Stadion ein bisschen laut. Also die wollen dann schon auch selbst Fußball sehen.
Absolut.
So schätze
absolut.
Ich Fabian Gerber als Trainer auch ein, dass er sich da jetzt bloß, weil der HFC kommt, nicht verstecken wollen.
Wisst ihr eigentlich, ob wir eins dieser Spiele übertragen?
Ich glaube nicht.
Okay, warum eigentlich nicht? Schade.
Ich glaube, der Sender, dem wir unsere Gebühren...
Der Mitteldeutsche Rundfunk?
Ja. Der überträgt, glaube ich, am Samstag. Das haben sie sich natürlich gesichert.
Ja, das ist natürlich. Im Mitteldeutschland-Duell.
Ich glaube, Greifswald ist zu weit weg und Heimspiele machen wir, glaube ich, gar nicht.
Ja, die Dienstagsspiele sind ja auch.
Da hat man noch ein Stadion dann zu gehen.
Jawohl.
Absolut.
Nur Stadion. Als pflichtbewusster HFC-Fan hat man da ein Stadion zu gehen.
Okay. Nee, aber es ist natürlich wirklich, es wäre jetzt so, jetzt ist man das erste Mal Tabellenführer ja nach Zehlendorf, vielleicht das noch so als Ergänzung. Man ist ja gerade tatsächlich vorne. Das hat man letzte Saison nun gar nicht geschafft, dadurch, dass erst Jena und dann Lok marschiert sind. Und ja, es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, in dieser Rolle selber zu bleiben. Dass man nicht immer so gucken muss, okay, jetzt müssen wir gewinnen und dann sollte Lok auch noch irgendwo stolpern und wo überhaupt, sondern einfach quasi selber diesmal voranzumarschieren. Und da wäre natürlich ein Sieg in Erfurt dann schon Gold wert, weil Erfurt ja die einzige Mannschaft ist, die neben dem HFC auch volle Punktzahl bisher hat. Und dann kann man sich sehr leicht ausrechnen, wenn man da jetzt gewinnt, hat man auf jeden Fall schon mal einen kleinen Puffer.
Ja, und wenn wir dann mit 18 Punkten nach diesen Spielen dastehen, dann sollten wir auch nochmal darüber reden, ob die Trainerwechselei, die uns die Sommerpause gekostet hat, wie wir das dann bewerten. Okay, wir halten fest, Fabian sagt 18, ich sage eigentlich auch 18, ich will auch nicht weniger als 18 sagen. Und Tobias sagt 16.
Kannst auch 17 sagen, ist zwar nicht möglich, aber klingt gut.
19 oder 21.
Noch ein extra Punkt.
Okay, damit sind wir im Prinzip rein sportlich am Ende. Aber inhaltlich haben wir noch ein bisschen was anzukündigen. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, wenn ich es hinkriege, ich muss es erst noch machen, haben wir ein neues Logo. Es war Zeit. Das sieht richtig gut aus, wie wir finden. Und das davor war damals auch eher so ein Provisorium. Wir haben im Prinzip auch ein Logo, wenn ich richtig gerechnet habe, so ungefähr zum einjährigen Bestehen dieses Podcasts.
Das ist schon soweit.
Ja.
Was haben wir denn vor einem Jahr gesprochen? Fabrice Hartmann, oder? Da kam gerade Fabrice Hartmann, meine ich. Das war die erste
Frage. Jetzt fragst du dich inhaltlichen Fragen zu vor einem Jahr.
Ich glaube, Fabse Hartmann kam damals.
Fabse Hartmann, ja?
Fabse Hartmann. Okay. So alt sind wir schon geworden.
Ach, naja, gut, das mit dem Alter. Und genau, das ist da. Und dann haben wir bei der nächsten Folge, zu unserer Geburtstagsfolge, wenn alles gut geht, einen Gast.
Wir hoffen es, einen sehr spannenden.
Ich hoffe sehr, dass es klappt.
Erst, ich freue mich drauf.
Erst angefragt und
genau. Schon. Die Zeichen sind schon mal ganz gut, aber.
Die Rauchzeichen sind bisher positiv.
Feld des Bären und so. Ne?
Warum sind wir jetzt auf einmal in der Indianersprache? Naja. Also, dann. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Nach Greifswald dann wieder.
Vielleicht genau. Mal kurz. No? Genau. Bis dahin.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.